Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Astrid Ravon im Studio. Schönen guten Abend. Morgen das Schaulaufen, heute die Entscheidung. Vor dem traditionellen Finale der Tour de France am Sonntag in Paris sortiert sich ja auf der vorletzten Etappe das Klassement. Und kaum einer hatte Zweifel daran, dass es diesmal einen slowenischen Doppelsieg geben würde um Favorit Primož Roglič. Aber das Bergzeitfahren heute brachte eine überraschende Wendung, Holger Gerska.
Roglič verliert die Tour de France am vorletzten Tag. Ja, ist es denn möglich? Er wird hier heute in diesem Zeitfahren fast 2 Minuten verlieren auf Pogacar. Und er sieht ein bisschen so aus, als würde er gleich in Tränen ausbrechen, der frühere Skispringer. Die Reihenfolge, die neue, heißt Pogacar vor Roglič und im Australier Port.
Ja, das ist eine Überraschung und mehr dazu zur Tour de France und auch zur Frage, warum das Team Ineos in diesem Jahr chancenlos war, gleich im Verlauf dieser Sendung. Aber vorher gibt's ja den Saisonauftakt der Fußball-Bundesliga, neue Stadionallianzen gegen Gewalt beispielsweise, die kritisch gesehen werden und auch das ausführliche Interview mit Matthias Große. Der Lebensgewährte von Eisschnellläuferin Claudia Pechstein ist heute zum Präsidenten der Deutschen Eisschnelllaufgemeinschaft gewählt worden. Spieltag 1 der neuen Corona-beeinflussten Bundesliga-Saison mit wenigen Zuschauern in den Stadien, allerdings 10.000 gerade live, aktuell bei der Partie zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. 39 Minuten sind gespielt und seit der 35. Minute führen die Dortmunder und zwar mit 1:0 dank Giovanni Reyna gegen Borussia Mönchengladbach. Langsam kehrt ja das Leben zurück in die Fußballstadien. Die Fans, die in die Arenen dürfen und durften, sorgen beispielsweise auch in Frankfurt für Stimmung. 6.500 Zuschauer im Saisonauftaktspiel dort gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld. Philipp Hofmeister war auch dabei.
Das Bundesliga-Comeback von Arminia Bielefeld nach über 4000 Tagen Erstliga-Abstinenz konnte sich sehen lassen. Der eine Punkt in Frankfurt ging aus Sicht der Ostwestfalen in Ordnung, auch wenn die Eintracht in einer phasenweise wilden und ziemlich hektischen Partie dem Siegtreffer in der Schlussphase etwas näher war, überzeugte die Arminia mit gesunder Physis und einigen schönen Umschaltmomenten. Genau solch einer sorgte auch für die Bielefelder Führung, erzielt durch Suku kurz nach dem Seitenwechsel. Frankfurt aber antwortete 10 Minuten später in Person von Top-Torjäger André Silva, der zum 1:1 Endstand einköpfte. Während man sich in Bielefeld über einen gelungenen Start freut, hat man sich in Frankfurt von diesem Auftakt etwas mehr versprochen.
Ja, und Union Berlin setzt große Hoffnungen in Max Kruse. Bei seinem Debüt für die Hauptstädter kann der Ex-Nationalspieler allerdings die Wende gegen den FC Augsburg auch als Joker nicht erzwingen. Der FCA ist deutlich effektiver und feiert in der Alten Försterei seinen ersten Sieg. Tabia Kunze.
Die knapp 4.500 Union-Fans an der Alten Försterei beklatschten und besangen ihre Mannschaft nach Schlusspfiff, trotz des Fehlstarts in die neue Saison. Der FC Augsburg verdiente sich den 3:1 Auswärtssieg mit einer höchst effizienten Chancenverwertung. Aus 4 Möglichkeiten machte der FCA 3 Tore. Vargas köpfte in der 41. Minute das 1:0, Gregoritsch und Hahn waren die Augsburger Torschützen in der Schlussphase. Union schaffte nur den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Bülter in der 75. Minute. Max Kruse feierte 20 Minuten vor Schluss sein Debüt im Union-Trikot. Seine Präsenz tat den Köpenickern gut. Die Niederlage konnte Unions spektakulärster Neuzugang allerdings auch nicht verhindern.
3 Tore, Sieg zum Einstand des neuen Trainers Sebastian Hoeneß. Aber im Team der TSG 1899 Hoffenheim gab es dennoch Unmut zu hören. Torjäger André Kamaric beispielsweise war der 3:2 Auswärtssieg beim 1. FC Köln zu schmeichelhaft. Armin Lehmann berichtet.
Mit einem schmeichelhaften Auswärtssieg startet die TSG aus Hoffenheim in die neue Saison. 3:2 nach insgesamt fast 100 turbulenten Minuten in Köln-Müngersdorf. Zur Pause die 2:1-Führung für die Hoffenheimer. Zweifacher Torschütze Kramaric, zwischendurch der Ausgleich durch Andersson, den neuen Mittelstürmer des 1. FC Köln. Vor allen Dingen der zweite Treffer des Kramaric war höchst umstritten. Ein Foul-Elfmeter, der erst nach Intervention des Videoassistenten zustande kam. Und es war keine glasklare Geschichte. In Durchgang 2. Die Kölner sehr viel besser, belohnten sich allerdings sehr spät, 4 Minuten vor dem Ende, Abstaubertor des eingewechselten Drexler. Und als alles schon nach einem Unentschieden aussah, da war der Kramaric nochmal zur Stelle. Und zwar in der Nachspielzeit mit einem Schuss aus 16 Metern besorgte er den insgesamt glücklichen Siegtreffer für die Kraichgauer.
Berichtete aus Köln Burkhard Hupe. Werder Bremen ist auch zu Beginn der neuen Saison an der deutlichen Heimschwäche gescheitert. Also statt des erhofften Neuanfangs wieder ein Debakel. Diesmal gegen Hertha BSC aus Berlin. Einzelheiten dazu von Heiko Neugebauer.
Den Heimkomplex aus der letzten Saison. Als es für Werder 12 Niederlagen im Weserstadion setzte, haben die Bremer zu Beginn der neuen Spielzeit noch nicht überwunden. 40 Minuten war es ein ausgeglichenes Spiel, dann nutzte Hertha eine starke Phase kurz vor der Pause zu einer 2:0-Führung. Nach dem 0:3 durch Kunja nach einer guten Stunde war die Partie entschieden, auch wenn Selke noch zum 1:3 traf. Den Schlusspunkt setzte dann Córdoba mit seinem Premierentor für die Berliner, die gegen auf ganzer Linie enttäuschende Bremer auch in dieser Höhe verdient gewannen.
Der VfB Stuttgart hat bei seinem Comeback in der Bundesliga eine bittere Niederlage kassiert. Der schwäbische Bundesliga-Aufsteiger verlor das Duell mit seinem badischen Rivalen SC Freiburg trotz einer Aufholjagd in der Schlussphase. Jens-Jörg Krieg.
Nach Abpfiff entlud sich Christian Streichs Jubel in einem Luftsprung. Zum ersten Mal hatte er mit Freiburg das Baden-Württemberg-Derby in Stuttgart gewonnen. Dabei musste Freiburg trotz einer 3:0-Führung beim Aufsteiger lange zittern. Nach den Treffern von Petersen und Scholloi in der ersten Hälfte und Grifo in Halbzeit 2 führte Freiburg klar. Aber Stuttgart gab nie auf und kam zurück. Kalajdzic und Wamangituka machten es mit ihren Toren noch einmal spannend. Am Ende aber hat sich der VfB nach einer beeindruckenden Leistung nicht belohnt. Freiburg rettet den ersten Saisonsieg ins Ziel.
Ja, und das war deutlich zu hören, Julia Metzner und nicht Jens-Jörg Rieck. Es war in jeder Hinsicht ein ungewöhnlicher 70. FIFA-Kongress, der da gestern über die Bühne gegangen ist. Und ich habe einen Frosch im Hals, aber das macht nichts. Virtuell auf einer Videowand in der Schweiz mit FIFA-Präsident Gianni Infantino, der sich direkt viel Redezeit auf der Tagesordnung eingeplant hatte. Ich würde sagen, ich warte eben, bis der Frosch vorbei ist. Wir spielen eine kurze Musik und dann spreche ich mit Thomas Kistner, der schon in der Leitung wartet. Dankeschön fürs Warten. Jetzt geht's weiter. Wir haben gesprochen oder wollten sprechen über den 70. FIFA-Kongress, der virtuell stattgefunden hat. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte sich direkt viel Redezeit auf der Tagesordnung eingeplant. In eigener Sache wollte er Position beziehen und sich gegen die schwerwiegenden Vorwürfe der Schweizer Behörden wehren. In dem eröffneten Strafverfahren geht es ja um geheime Treffen von Infantino mit dem damaligen Bundesanwalt Michael Lauber. Der Vorwurf gegen den FIFA-Präsidenten lautet unter anderem Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Und Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung, ich habe Sie ja schon angekündigt, können Sie uns erzählen, was Infantino denn überhaupt zu sagen hatte?
Er hat es in ein Statement an die Delegierten der 211 zugeschalteten Landesverbände verpackt und es lautet zusammengefasst: Ich, Infantino, Präsident der FIFA und Herrscher über den Fußball, habe wie immer alles richtig gemacht. Die Schweizer Strafermittler sind als Verschwörer gegen mich unterwegs. Es gibt keine juristische Grundlage für ihr Tun. Und das ist natürlich blühender Unfug. Wie unsinnig das alles ist, zeigt sich darin, dass sich Infantino gestern eigentlich gleich selbst entlarvt hat. Er erzählt ja ständig, ihm werden nur einfach ganz normale Treffen mit dem Schweizer Bundesanwalt vorgeworfen und niemand begreife, was daran verboten sein könnte. Entsprechend hat er vor diesem Kongress eine Selbstinszenierung gesetzt. Er war bei seinem alten Kumpel Donald Trump mal wieder im Weißen Haus. Und diesmal musste auch der US-Generalstaatsanwalt William Barr dazukommen. Man hat die üblichen Belanglosigkeiten ausgetauscht, aber die FIFA hat das PR-mäßig dann enorm ausgeschlachtet. Und Infantino hat beim Kongress gesagt, schaut mal her, mit dem amerikanischen Chefankläger treffe ich mich ja auch. Also warum geht das nicht mit dem Schweizer? Was kann falsch sein an solchen Treffen? Die Antwort lautet, der US-Ankläger hat nichts mit den Fällen in der Schweiz zu tun und vor allem hat Infantino seine Schweizer Treffen nicht mit lauten PR-Getöse in der Presse ausgebreitet und von der FIFA organisieren lassen, sondern ganz im Gegenteil. Die waren so geheim, dass sie ein Privatfreund von ihm einfädeln musste, damit sie auf keinen Fall offiziell werden und auch nicht durch die FIFA gingen. Niemand durfte was davon erfahren und eines dieser Geheimtreffen will er zusammen mit Lauber und zwei weiteren Teilnehmern sogar kollektiv total vergessen haben. Und schließlich gibt es auch noch eine schwer belastende E-Mail, in der Infantino seinem Vertrauten darlegt, dass er Einfluss in ureigener Sache auf Laubers Behörde bei einem dieser Treffen nehmen wollte. Also das sind ganz andere Treffen gewesen als diese PR-Shownummer mit William Barr im Weißen Haus.
Und dennoch hat ja die eigene FIFA-Ethikkommission Infantino schon längst keine Vorwürfe mehr gemacht, seine Voruntersuchung aufgrund mangelnder glaubhafter Beweise eingestellt. Deswegen durfte er ja auch überhaupt bei dem Kongress reden. Und die Kommission hat zudem offenbar auch noch das Rätsel um die Sommermärchen-Affäre 2006 gelöst. Kommt da jetzt Licht ins Dunkel um die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland?
Ja, wenn man der FIFA-Ethikchefin Maria Claudia Rojas glauben will, die ihren Untersuchungsbericht mit bemerkenswert klaren Begriffen zur Korruption gespickt hat, Dann ja, die FIFA-Ermittler glauben, sie haben das Sommermärchen-Rätsel gelöst. Aus ihrer Sicht war es so, dass Franz Beckenbauer im Jahr 2002 den Skandalfunktionär Mohammed bin Hammam in Katar mit 10 Millionen Franken bestochen habe, um für das deutsche WM-Organisationskomitee einen Zuschuss von 250 Millionen Franken rauszuschlagen. Bin Hammam war damals im FIFA-Finanzkomitee zuständig für solche Zuschüsse. Beckenbauer war Chef des deutschen WMOK. Und im Ermittlungsreport von Rojas werden die beiden nun unverblümt als Haupttäter der Korruption bezeichnet. Die anderen Funktionäre sollen dann bei der Verschleierung der Rückzahlung mitgewirkt haben.
Wie tragfähig, wie belastbar ist denn dieser Untersuchungsbericht, den die Ethikermittler ja unter Vorsitz von Maria Rojas kürzlich erst fertiggestellt haben?
Also er hat viel Unruhe, aber gewiss keine Panik unter den Betroffenen ausgelöst. Es gibt ja verschiedene Erklärmodelle, wofür diese 10 Millionen Franken damals geflossen sind. Das am besten mit ermittelten Indizien und Sachverhalten unterlegte Modell besagt, dass diese Gelder in ein neues Fernsehrechtegeschäft der Schweizer Agentur Infront geflossen ist, die damals gerade aus den Trümmern des konkursgegangenen Kirchfernsehimperiums gegründet worden ist. Die Version, auf die sich die FIFA-Ermittler jetzt festlegen, die erscheint da eher absurd. Denn warum sollte Beckenbauer damals einen Millionenkredit auf sein eigenes Vermögen aufgenommen haben, bloß um einem schwerreichen Geschäftsmann am Golf weitere Schmiergeldmillionen zuzuschanzen? Und vor allem zum Zeitpunkt dieses Geldflusses hatten die Deutschen bereits ihren 250 Millionen Zuschuss der FIFA vertraglich gesichert. Und es war schon die erste Tranche über 25 Millionen Franken eingegangen. Also warum in alles in der Welt hat der damalige OK-Chef nicht einfach 10 Millionen von diesen 25 FIFA-Millionen genommen, sie direkt überwiesen, zurück und alles wäre gut gewesen. Das macht keinen Sinn und klingt, wie so vieles in der FIFA, nicht durchdacht.
Nun ist ja Maria Rojas als Ethikchefin verantwortlich für beide Reports. Ist diese Betriebsamkeit der Kommission, die ja jetzt offenbar fest an der Seite des Präsidenten steht, ist das ein Befreiungsschlag für ihn?
Also das sollten diese zwei Reports sicherlich sein. Der erste sollte Infantino von Vorwürfen reinwaschen, die ihm im Dossier des Schweizer Sonderermittlers Stefan Keller angelastet werden. Und der zweite Report, der vom Sommermärchen jetzt, der schafft eine weitere öffentliche Debatte, die vom Infantino-Thema ablenken könnte. Aber ich glaube, da hat die FIFA die Rechnung ohne den Sonderermittler gemacht. Für Stefan Keller wird es von großer Bedeutung sein, wenn er möglichst rasch die beiden Reports von Rojas an sich zieht. Aus der Freispruchaktion für Infantino, in der die kolumbianische Verwaltungsjuristin unter anderem behauptet, sie hätte alles Material genau bewertet und keine Substanz für eine Strafvermittlung gefunden, aus der Arbeit kann er erkennen, wie ernsthaft und sauber die Dame aus Cali wirklich arbeitet. Immerhin hat sie ja auch einen 200.000 Dollar teuren Chartertrip von Infantino für okay befunden, obwohl in den Akten eine glatte Lüge dokumentiert ist gegenüber den Governance-Aufsehern. Was die Sommermärchenuntersuchung angeht, das ist der ideale Lackmustest nun für die Frage, wie Rojas arbeitet. Sie beherrscht ja keine der drei Verfahrenssprachen, Deutsch, Englisch, Französisch. Die ganz überwiegend deutschen Dokumente mussten alle übersetzt werden. Keller und auch die beschuldigten Ex-Funktionäre, die können bei der FIFA jetzt die Akten anfordern, inklusive aller Beilagen und vor allem, ganz wichtig, inklusive aller Übersetzungen. Dann lässt sich feststellen, inwieweit sie das Verfahren überhaupt selbst geführt hat, auf welcher Dokumentengrundlage. Es darf ja keine einzige Übersetzung fehlen, denn Rojas hat den Report unterzeichnet. Und dann kann man sich auch ein Bild machen, wie es um die hochbezahlte Arbeit dieser angeblich unabhängigen Aufpasser bestellt ist und damit, wie es um die Frage der Geschäftstreue FIFA-intern bestellt ist.
Sagt Thomas Kistner hier im Deutschlandfunk, der FIFA-Experte der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und dann wird es noch Zeit für den Halbzeitbericht von Holger Dahl zur Partie Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Die ersten 45 Minuten sind darum.
Es ist eine sehr positive Atmosphäre in Dortmund vor rund 10.000 Zuschauern bei der Rückkehr der Fans. Die größte Kulisse an diesem Bundesligaspieltag. Und die wurde sehr laut in der 35. Spielminute beim 1:0, beim einzigen Tor in der ersten Halbzeit. Und das fiel für Borussia Dortmund. Giovanni Reyna auf Pass durch den 17-jährigen englischen Neuzugang Jude Bellingham rein ins Tor. Dortmunds Führung geht in Ordnung. 1:0 im Borussia-Duell Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach.
Und damit in die zweite Liga, wo Hannover 96 heute eindrucksvoll beweisen wollte, dass sich die Mannschaft mehr vorgenommen hat nach dem 6. Platz der letzten Saison. Die Partie gegen den Karlsruher SC fasst Fabian Wittke zusammen.
Am Ende war es ein souveräner Auftakterfolg für die Niedersachsen. Nach anfänglichen Unsicherheiten in Minute 25 die Führung. Dominik Kaiser traf nach einem Karlsruher Fehler im Spielaufbau zur Pausenführung. In Durchgang 2 wurde Hannover 96 dann stärker und ließ zunächst einige Chancen zur Vorentscheidung aus. Die folgte 5 Minuten vor dem Ende. Der eingewechselte Linden Meiner schloss einen Konter zum 2:0 Endstand ab. 500 Zuschauer, bestehend aus VIPs und Logeninhabern, durften dabei sein. Beim kommenden Heimspiel sollen dann schon knapp 10.000 Besucher wieder Platz finden im Stadion am Maschsee.
Außerdem verloren die Würzburger Kickers 0:3 gegen Erzgebirge Aue und die Partie in Sandhausen gegen Darmstadt. Die hätten eigentlich 1.200 Zuschauer sehen dürfen, aber nur 754 Fans kamen ins Stadion. Dabei hatte gerade Neuzugang Daniel Kelter-Rühl einiges zu bieten, berichtet Stefan Kersthold.
Der Held des 3:2-Erfolges der Sandhäuser über den SV Darmstadt 98 heißt Daniel Kelter-Rühl. Der Neuzugang aus Fürth erzielte alle 3 Treffer und sorgte so für einen gelungenen Saisonstart des SVS. Zunächst aber dominierten die Gäste. Honsack traf nach 20 Minuten zum 0:1. Nach Freistoß von Contento, dann Tor Nummer 1 für Kelter-Rühl. Artistisch verwandelte er zum 1:1. Beim 2:1 half dann der Videobeweis. Kelter-Rühl verwandelte einen Handelfmeter sicher zur Pausenführung. Im zweiten Durchgang hatten die Gäste mehrere hochkarätige Chancen, doch Keeper Martin Freisel glänzte mehrmals. Erst in der Nachspielzeit wurde er von Starke zum zweiten Mal überwunden, doch zuvor hatte Kelter-Rühl bereits seinen 3. Treffer nachgelegt.
Trotz der langen Corona-Pause konnten die deutschen Fußballerinnen in der EM-Qualifikation ihre Dominanz unbeirrt weiter fortsetzen. Der Erfolg heute über Irland in Essen bringt der DFB-Auswahl die Spitzenposition in ihrer Gruppe. Marc Eschweiler.
Das Spiel gegen den vermeintlich stärksten Gegner in der EM-Qualifikationsgruppe Irland war schon zur Pause entschieden. Marina Hegering traf früh per Kopf. Jennifer Marojan und Lea Schüller legten in der 38. und 41. Minute das 2:3-0 nach. In der zweiten Halbzeit war es weiterhin ein Spiel auf ein Tor. Es fehlte allerdings die letzte Durchschlagskraft, die allerdings auch nicht mehr nötig war. Mit 5 Siegen aus 5 Spielen und einem Torverhältnis von 34:0 führt Deutschland die Qualifikationsgruppe jetzt souverän an. Einziger Wermutstropfen: Jungstar Julia Gwin musste mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden.
Gewalt in den Bundesliga-Stadien hat sich in den letzten Jahren immer weiter reduziert. Gerade auch jetzt in Corona-Zeiten mit Geisterspielen ist dies sowieso kein großes Thema mehr. Dennoch hat kurz vor Bundesliga-Start das nordrhein-westfälische Innenministerium mit den dortigen 9 Bundesliga-Clubs sogenannte Stadionallianzen vereinbart. Damit soll gemeinsam gegen Gewalt vorgegangen werden. Doch an diesen Allianzen wird massiv Kritik geübt, wie Thorsten Poppe berichtet.
Unter der Woche hat das nordrhein-westfälische Innenministerium alle 9 Profiklubs des Bundeslandes ins Deutsche Fußballmuseum eingeladen. Auf der Veranstaltung, die fast wie ein Festakt zelebriert wurde, sind die sogenannten Stadionallianzen unterzeichnet worden. Damit wollen Nordrhein-Westfalens Polizei und die dortigen Bundesligisten die Sicherheit im Zusammenhang mit Fußballspielen nachhaltig erhöhen und der Entwicklung von Gewalt entschieden entgegentreten. Für NRW-Innenminister Herbert Reul sind die Stadionallianzen vor allem ein deutliches Zeichen an die Fans.
Gemeinsame Bewertung von Gewalt, gemeinsame Distanzierung, auch wenn sowas öffentlich passiert, auch gemeinsame öffentliche Kommunikation. Also einfach auch gegenüber den Fans erklären lassen, Polizei und Vereinsführung, die bewerten das gleich. Und dann im Alltag eben dafür sorgen, dass es reibungslos läuft.
Die Idee ist allerdings nicht neu. Solche Stadionallianzen gibt es in Baden-Württemberg schon seit der Saison 2017-2018 mit dem primären Ziel, die Polizei in den Stadien zu reduzieren. Schon in der Saison 2018-2019 konnte das Bundesland damit 4.500 Polizeieinsatzstunden in den ersten 3 Ligen einsparen, schreibt die Deutsche Fußballliga dazu auf ihrer Webseite. Zudem ergänzt die DFL:
Den Kern der Stadionallianzen bildet eine intensivierte, spieltagsbezogene Zusammenarbeit von Clubs, Fanprojekten und der Polizei. Vor allem zwischen entscheidungsbefugten Verantwortlichen, die vor, während und nach einem Spiel gemeinsame Entscheidungen treffen und diese auch nach außen gemeinsam tragen.
In Baden-Württemberg sind von den Stadionallianzen wie von der DFL benannt auch die Fanprojekte der Vereine beteiligt. In Nordrhein-Westfalen ist das jetzt nicht der Fall. Patrick Arnold von der Landesarbeitsgemeinschaft der NRW-Fanprojekte erklärt sich das so.
Ich denke, Fanprojekte sind hier bewusst auch außen vor gelassen worden, denn einige Punkte innerhalb des Konzeptes würden von Fanprojekten mit Sicherheit anders gesehen. Und von daher kann ich auch nachvollziehen, dass wir da als Bedenkenträger nicht involviert worden sind.
Die Fanhilfen in NRW, die sich als Anlaufstelle für alle Fußballfans sehen, die am Spieltag mit der Polizei in Konflikt geraten, forderten im Vorfeld der Unterzeichnung, die Ausgestaltung der Stadionallianzen sollten mindestens grundlegend überarbeitet werden. Da es dazu nicht kam, befürchten sie nun eine verstärkte Kriminalisierung von Fußballfans. Diese Bedenken haben auch die Vereinsvertreter erreicht. So äußerte sich der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, dazu offen während seiner Ansprache im Fußballmuseum.
Wir müssen auch nicht drum herum reden, dass es in der aktiven Fanszene durchaus andere, etwas kritischere Erwartungen an diese Kooperationsvereinbarung gibt. Die sollten wir idealerweise, um einen großen Konsens zu kriegen, auch in den nächsten Wochen und Monaten zerstreuen.
Doch daran zweifeln vor allem Fanorganisationen wie Profans. Für das bundesweite Fanbündnis ist der vielbeschworene Dialog auf Augenhöhe mit Fans weder von Seiten der Funktionäre noch von den politischen Entscheidungsträgern gewollt. Wieder einmal seien Vereinbarungen, die vor allem Fans betreffen, völlig an den Betroffenen vorbei getroffen worden. NRW-Innenminister Herbert Reul sieht das anders. Für ihn sind die Stadionallianzen vor allem ein Schritt, um die Kostendiskussion für Polizeieinsätze an Bundesligaspieltagen zu beruhigen.
Wir haben eine Debatte, ich finde eine elende Debatte darüber, wie wir die Gewalt im Stadion wegkriegen. Und die meisten Menschen glauben, am besten ist, wir lassen die Fußballvereine zahlen, ist alles gelöst. Und ich habe das immer als totalen Unsinn empfunden, weil das löst ja kein Problem, das Bezahlen. Mal die Frage, wie die Fans da reingebunden werden, ist, glaube ich, auch eine Frage, die die Vereine zu lösen haben. Aber ich habe da überhaupt kein Problem mit. Die mit einzubinden, es war kein Ausgrenzen, sondern es war einfach, wir wollten mal weiterkommen und ich wollte aus dieser elenden Debatte Bezahlen rauskommen.
Doch wie sensibel das Thema ist, zeigt der Inhalt der Vereinbarung. So sollen sich die Clubs zum Beispiel von Spruchbändern aus der Kurve distanzieren, selbst wenn die strafrechtlich relevante Schwelle nicht überschritten wird. Wann dies der Fall sein könnte, legt die Allianz aber nicht konkret fest. Dafür sollen sich Polizei und Vereine jeweils untereinander abstimmen. Aber auch Stadionverbote, die letztlich die Clubs nach DFB-Richtlinien treffen, sind von den neuen Regelungen betroffen. Steht eine Anhörung vor einer Stadionverbotskommission an, soll ab jetzt die Polizei schon vorab personenbezogene Erkenntnisse des betroffenen Anhängers an die Vereine übermitteln, unabhängig davon, ob letztendlich ein Stadionverbot ausgesprochen wird oder nicht. In diesen Kommissionen, die die Anhörungen durchführen, sitzen neben Clubverantwortlichen auch Personen aus der Zivilgesellschaft. Für Patrick Arnold von der Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte in NRW ein fatales Signal an die organisierten Fanszenen.
Für die Fans sind die Einschnitte durch dieses Papier auf jeden Fall gravierend. Vor allem kann man das auch kritisch sehen, dass die Polizei jetzt dann auch noch mitsprechen möchte. Vorab bei der Vergabe von Stadionverboten ist natürlich nochmal neu und wird am Ende dann auch leider dafür sorgen, dass immer weniger Fußballfans die an vielen Standorten gut funktionierenden Stadionverbotskommissionen nicht mehr besuchen werden. Das wird dann am Ende für die Vereine, aber sicher auch für die Fanprojekte schwieriger in der Kommunikation mit aktiven Fußballfans.
Stadionallianzen gegen Gewalt rufen Kritik hervor. Das war der Beitrag von Thorsten Poppe. Den finden Sie auch in unserer Audiothek. Sie haben es ja vorhin zum Auftakt der Sendung schon gehört. Der neue Gewinner der Frankreich-Rundfahrt steht so gut wie fest. Der Tour de France-Gesamtsieg ist zwar streng genommen erst morgen nach der Schlussetappe nach Paris wirklich perfekt, aber nach dem heutigen Bergzeitfahren in den Vogesen krönt nicht Top-Favorit Primož Roglič seine Leistung und die seines Teams. Warum, weiß Steffen Gahr.
Sensation an der Planche de Belleville. Tadej Pogacar fuhr das Rennen seines Lebens. Er raste die Rampen hinauf und nahm Primož Roglič Sekunde um Sekunde ab. Aus einem Rückstand von knapp einer Minute machte Pogacar einen Vorsprung von knapp einer Minute. Eine unfassbare Leistung, auch für ihn selbst.
I think I'm dreaming. Don't know what to say.
Ich glaube, ich träume. Ich weiß nicht, was ich sagen soll und wann ich das begreife. Wir haben davon geträumt, am letzten Tag das gelbe Trikot zu holen. Und jetzt haben wir es geschafft. Ich bin stolz auf das Team. Das ist einfach Wahnsinn.
Einer der ersten Gratulanten war sein größter Konkurrent. Noch während des Siegerinterviews kam Roglic und umarmte seinen slowenischen Landsmann Pogacar. Der gewinnt nicht nur das Zeitfahren und das gelbe Trikot, sondern auch das Bergtrikot und die Nachwuchswertung. Ein historischer Triumph. Mit 21 Jahren Tadej Pogacar auch der jüngste Toursieger seit 116 Jahren.
Das ist in der Tat eine Leistung, bei der nicht wenige die Augenbrauen hochziehen. Wie kann das sein? Wie konnte das passieren? Das ist die Frage, die Matthias Friebe auch morgen im Sportgespräch zum Abschluss der Tour de France mit diversen Radexperten diskutieren wird und auch einen Erklärungsansatz hat der ARD-Experte Holger Gerska.
Es gibt sicherlich zwei Faktoren. Zum einen hat Primoz Roglic genauso panisch reagiert wie vor einem Jahr, als er den Giro d'Italia gewinnen konnte und das Trikot dann am Ende noch abgab. Und zum anderen hat er sich natürlich auch durch eine Fabelfahrt von Tadej Pogacar unter Druck setzen lassen. Was dem hier gelungen ist, auch mit seinem Vorsprung in der Tageswertung, das ist schon unglaublich. Eines dieser Wunderkinder im Radsport, der jüngste Toursieger seit 116 Jahren. Er war auch im vergangenen Jahr bei der Spanien-Rundfahrt schon unglaublich in der dritten Woche. Da hat er 3 Etappen gewonnen. Schafft es noch auf Platz 3. Jetzt hier auch 3 Etappensieger und der Toursieg. Er kommt aber auch aus einem sehr merkwürdigen Umfeld. Der Teamchef in seiner Mannschaft, die in den Emiraten zu Hause ist, ist hier mal mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt worden. Und sein Manager wurde auch wegen Dopingverdachts von der Tour de France ausgeschlossen.
Soweit ARD-Experte Holger Gerska. Und morgen im Sportgespräch wird auch sicherlich das Team Ineos ein Thema sein. Völlig abgeschlagen in dieser Konkurrenz. Mit breiter Brust war das Team ja eigentlich zur diesjährigen Tour angereist. Den Titelverteidiger Egan Bernal in den eigenen Reihen. Extra neue Trikots hatte es gegeben mit auffallendem Schriftzug, um für den protzigen Geländewagen aus der Produktpalette des Geldgebers zu werben. Dieses Vehikel allerdings blieb dann voll im Gelände stecken. Warum? Eine Fehlersuche von Tom Mustroff.
Fast hätte man es vergessen bei allem Staunen über die neuen Dominatoren der Tour de France. Der bisherige Branchenführer Team Ineos, 7 Toursiege in den vergangenen 8 Jahren, zerbrach, als hätte ihn ein Tornado erfasst. Kein einziger Fahrer in den Top 10, nur ein Etappensieg bisher, niemals das gelbe Trikot in den Reihen. Die Geschwindigkeit, mit der Ineos sich selbst auflöste, verblüffte selbst die Konkurrenz.
Ja, wir waren überrascht. Wir haben einen guten Bernal hier erwartet. Und wir waren richtig glücklich, dass er eingebrochen ist. Tut mir leid für Sie, aber das ist Radsport.
Meinte Merijn Seemann, sportlicher Leiter von Jumbo-Visma. Der Niederländer erzählte dies, bevor er wegen eines offenbar hitzigen Disputs mit einem Offiziellen der UCI vom Rennen ausgeschlossen wurde. Ihm war die Erleichterung anzumerken, leichter als erhofft zum Zuge gekommen zu sein. Wohl auch um die eigene Leistung zu würdigen, redete er den am Boden liegenden Rivalen noch stark.
Ich würde nicht sagen, dass sie schwach waren. Das Team ist immer noch stark. Aber man braucht einen großen Kapitän. Und Bernal hat nicht das auf die Pedale bringen können, was er vorhatte. Aber sie sind immer noch ein großes Team mit sehr starken Fahrern.
Eine Trotzreaktion zeigte die Truppe immerhin. An 3 Tagen hintereinander war Richard Carapaz in der Fluchtgruppe in den Alpen. Der Sieger des Giro d'Italia 2019 eroberte so das Bergtrikot bei der Tour. Im letzten Teil seiner Ausreißer-Trilogie überließ er dann seinem Teamgefährten und Fluchtkollegen Michał Kwiatkowski den Etappensieg.
Was Carapaz in den 3 Tagen in den Fluchtgruppen machte, war einfach beeindruckend. Er zeigte, warum er eine Grand Tour gewann.
Lobte ihn sein sportlicher Leiter Gabriel Rasch. Es war der einzige Lichtblick bei einer ansonsten total verkorksten Tour für Ineos. Die Profis nahmen das Scheitern immerhin philosophisch. Kletterkönig Carapaz.
Gut, wir sind mit anderen Zielen zu dieser Tour gekommen. Es ist geschehen, was geschehen ist. Aber wir Radsportler sind auch daran gewöhnt, wesentlich öfter zu verlieren als zu gewinnen. Es ist nicht so gelaufen, wie wir gewollt haben. Wir haben uns dann neue Ziele gesetzt.
Sein Teamkollege André Amador.
Das ist Sport. Man gewinnt nicht immer, man fühlt sich nicht immer gut und ist nicht immer oben.
Für seinen abgestürzten Kapitän hatte er tröstende Worte parat.
Egan ist sehr jung. Er hat die ganze Zukunft noch vor sich. Er macht Erfahrungen und er soll ruhig bleiben.
Bernal stieg nach der 16. Etappe aus. Der Sieger der Tour de France 2019 hatte den Bergetappentag gemeinsam mit Sprintern wie André Greipel und Peter Sagan im Gruppetto verbracht, also am Ende des Fahrerfeldes, fast eine halbe Stunde hinter Tagessieger Lennart Kemner. Bernal war erschöpft. Ihn plagten offenbar weiter Rückenbeschwerden, die noch von seinem Sturz bei den kolumbianischen Landesmeisterschaften im Februar herrühren. Einfach so als Titelverteidiger abzureisen, kann man aber auch als mangelnden Respekt gegenüber dem Rennen werten. Wollte Bernal, ein so exzellenter wie auch stolzer Rennfahrer, überhaupt diesen Ausstieg? Gabriel Rasch, sportlicher Leiter von Ineos.
Das war eine kollektive Entscheidung von ihm, dem Arzt und dem Trainerstab. Ich denke, es war die beste Entscheidung. Er brauchte eine Pause, um sich wieder neu zu sortieren.
and reassess.
Wer die treibende Kraft bei dieser Entscheidung war, ließ rasch offen. Die Konkurrenz immerhin hätte im gleichen Fall wohl ähnlich entschieden. Mangelnden Respekt sah Seemann, sportlicher Leiter von Jumbo-Visma, nicht.
No, we saw him suffering.
Nein, wir haben ihn doch leiden gesehen. Den einen Tag dachte ich noch, dass er versucht, Energie zu sparen. Aber wenn du als Toursieger im Gruppetto fährst, dann würden wir wahrscheinlich das Gleiche getan haben. Ich denke, es ist eine kluge Entscheidung.
Bernals schlechte Verfassung war sicher der Hauptpunkt für die Bruchlandung von Ineos. Aber hätten die sonst auf jedes Detail so fixierten Manager des Rennstalls das nicht auch berücksichtigen müssen? Und hätten sie nicht besser die ebenfalls angeschlagenen anderen Toursieger Chris Froome und Geraint Thomas mit nach Frankreich nehmen sollen, frei nach dem Motto Triumphzug der Lädierten?
Ich denke, es ist sehr einfach, von außen mit dem Finger auf Leute zu zeigen. Man sollte es nicht machen, wenn man nicht die genauen Fakten kennt.
Meinte nur knapp Ineos sportlicher Leiter Gabriel Rasch. Was aber die genauen Fakten sind, verriet Rasch nicht. Und auch über die Fehleranalyse wird ein verbaler Schleier gezogen.
Oh, ich denke, richtig große Fehler haben wir nicht gemacht. Wir müssen auch nicht viel ändern.
Da dürfte Rasch sich wohl irren. Ein großes Problem für die Zukunft ist, Jumbo-Visma hat in den letzten 2-3 Jahren eine extrem schlagkräftige Truppe aufgebaut. Die Fahrer in Schwarz-Gelb haben nun auch vom Nektar des Siegers geschlürft. Das verleiht ihnen zusätzliches Selbstbewusstsein. Ineos hingegen muss aus den eigenen Trümmern ein neues Siegesvehikel zusammenbauen. Ohne den alten Leitwolf Froome, der zu Israel Startup Nation abwandert. Ohne den erfolgreichen Sportdirektor Nicolas Portal, der im März überraschend verstarb. Ohne Siegesgewissheit, die der Truppe in diesem Spätsommer massiv abhanden gekommen ist. Ineos steht jetzt vor der Phoenix-Herausforderung, aus der eigenen Asche etwas Neues erschaffen.
Mit deutlicher Mehrheit ist Matthias Große zum Präsidenten der Deutschen Eisschnelllaufgemeinschaft DESG gewählt worden. Für den Lebensgefährten der fünfmaligen Olympiasiegerin Claudia Pechstein, der seit 3 Monaten bereits kommissarisch amtierte, stimmten auf der Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main mehr als 80%. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Philipp Weißkirch berichtet.
70 Ja, 5 Nein-Stimmen, 12 Enthaltungen. Das sei ein sehr gutes Ergebnis, sagte der frisch gewählte Präsident Matthias Große, dafür, dass er angeblich unwählbar sei. Der 52-Jährige erklärte in Frankfurt am Main, es gelte jetzt dafür zu sorgen, dass die DESG nach Jahren des sportlichen Abstiegs wieder zu alter Stärke zurückfinde.
Ich glaube, das ist keine vergnügungssteuerpflichtige Aufgabe, den Verband zu führen, aber wir werden uns Mühe geben und machen das auch gerne mit dem Team. Die Mitglieder haben mir das gerade noch mal ganz klar mitgeteilt. Es macht vielen wieder Spaß, allein miteinander zu sprechen, nach vorne zu schauen, das ist unser Weg.
Die vergangenen 3 Monate führte Große den Verband schon kommissarisch als Präsident. Er entließ in dieser Zeit Bundestrainer und Sportdirektor, was ihm auch Kritik einbrachte. Wer diese Posten jetzt übernimmt, das will Große am kommenden Donnerstag offiziell bekannt geben. Und dann will er auch sein neues sportliches Konzept präsentieren. Die Zielsetzung ist klar.
Zuerst müssen wir schaffen, dass wir wieder auf allen Bahnen vertreten sind. Beim Shorttrack wie beim Eisschnelllauf. Das heißt, bis 2022 ist das unser Ziel. Und dann werden wir 26 wieder angreifen. Und wir werden sagen, dass die Junioren, die jetzt entsprechend heranwachsen, bis 26 durch die neue Trainersituation hervorgerufen, auch wieder bessere Leistung bringen, richtig gute Leistung bringen. Und wir haben dafür heute ein klares Votum mit 80,6% bekommen. Ich bin echt begeistert.
Vor der Wahl hatte DOSB-Präsident Alfons Hörmann noch für einen Neuanfang in der DESG geworben. Der Verband ist finanziell angeschlagen. Matthias Große verspricht eine Konsolidierung und hat auch schon einen neuen Hauptsponsor präsentiert.
Ja, Matthias Große hat sich also viel vorgenommen, will den Verband wieder zu sportlichem Erfolg führen, professionelle Strukturen einführen, vor allem auch bei der Nachwuchsarbeit und zudem, wir haben es gehört, für eine finanzielle Konsolidierung des klammen Verbandes sorgen. Heute Nachmittag habe ich Matthias Große nach seiner Wahl erreicht und ihn gefragt, wie sicher er sich war, am Ende des Tages als Gewinner dazustehen.
Ach, sicher kann man sich nie sein bei solchen Situationen. Und gerade in der Situation, wie wir uns befunden haben als DSG. Ich war überzeugt davon, dass wir in den 94 Tagen alles richtig gemacht haben, dass wir viele Entscheidungen getroffen haben, die auf große Mehrheiten treffen können. Ich habe nur 3 Stunden geschlafen, haben relativ viel noch vorbereiten müssen auch und relativ viel auch in den Inhalten nochmal bewegen müssen. Aber ich war mir sicher, dass wir alles richtig gemacht haben, aber ich war mir nicht sicher.
Was war denn letztendlich ausschlaggebend für den großen Zuspruch? Ihr Konzept des Neuanfangs oder doch der Geldsegen, den Sie versprochen haben im Falle Ihrer Wahl?
Ja, also das mit dem Geldding ist ja immer relativ. Also ich glaube, dass wir durch die Republik getourt sind, dass wir uns mit den Vereinen unterhalten haben. Und zwar von Rostock mit Berlin, mit Dresden, mit Mühlau, mit Dortmund. Dass wir alle mitgenommen haben, die eben reden wollten, die auch mitgenommen werden wollten, die so viele Probleme haben. Das ist unglaublich viel zu tun und deshalb gibt es auch nicht viel zu feiern. Aber heute sich auch mal ein Glas Wein zu gönnen, aber dann geht's ab Montag an die Arbeit und das ist wichtig.
Die Probleme, die Sie gerade benannt haben, können wir im Einzelnen nicht alle aufzählen, aber es sind in erster Linie strukturelle Probleme und da fehlt oft Geld. Wenn Sie also sagen, wählt mich und das Geld kommt, sonst bleibt ihr klamm, ist das aber doch ein deutlicher Fingerzeig.
Ja, also nochmal, Sie können Spitzensport nicht ohne Geld betreiben, erstmal. Zweitens können Sie auch heutzutage Vereinssport nicht mehr ohne finanzielle Zuwendung betreiben, das ist doch klar. Und wir haben ja nicht nur einen Hauptsponsor. Wir haben mit den Partnern, die wir drumherum haben, wirklich im Moment eine Situation, dass wir am Ende vom Lied in dem Olympiazyklus mehr als 1 Million Euro an Sponsorgeldern einfahren werden. Und das ist ganz, ganz viel für den Verband. Und jedem muss klar sein, dass es egal, in welchem Sport sie das macht, es ist immer daran gebunden, dass wir einen anständigen Haushalt haben, dass wir anständige Leute haben, dass wir Sachverstand haben, dass wir das, was wir machen, auch umsetzen. Und darum geht es. Und da ist die DSG die letzten Jahre ganz schlecht aufgestellt gewesen. Und deshalb werden wir das besser machen. Und das ist natürlich nur mit finanziellen Unterstützung möglich. Aber die Ecke, wo andere mich drücken wollen, da lasse ich mich gar nicht reindrücken.
Transparency International hatte zuletzt kritisiert, oder auch Transparency Deutschland in Form von Silvia Schenk, dass sie im Spiegel-Interview den Eindruck erweckten, ein deutscher Sportverband sei käuflich und man müsse nur genug Leuten Pöstchen geben, damit ihn alle wählen. Das untergrabe die demokratische Struktur im deutschen Sport. Da ist also Ihrer Meinung nach nichts dran?
Das ist eine Frechheit. Die Leute, die sich bereit erklärt haben, Posten in der DSG zu übernehmen, sind keine Pöstchen. Das sind Ehrenamtler, die ihre Arbeit machen. Das sind Ehrenamtler, die ihre Freizeit opfern, um Jugendlichen, um Jugend, Junioren dahin zu bringen, dass wir international dabei sind. Und niemand hat ein Pöstchen bekommen. Und diese Aussage ist einfach geprägt von Unwissenheit und ohne Sachverstand gesagt.
Ich glaube, es war mehr dahingehend gemünzt, dass Sie gesagt haben, Geld fließt nur, wenn ich, Matthias Große, gewählt werde. Ansonsten lasse ich die DESG auch in der Versenkung.
Nochmal, ich habe den Mitgliedern gesagt, wie mein Konzept ist. Der Hauptsponsor war heute auf der Mitgliederversammlung und hat gesagt, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr, wenn ihr zur Bank geht, euer Geld einfach so bekommt, wenn sie zur Bank gehen, kriegen sie Geld ohne was. Die sagen nicht, wofür sie es haben wollen, sie sagen nicht, was sie brauchen, sie sagen nicht, was sie dafür leisten. Das glaube ich ihnen nicht und das ist einfach nicht mehr real im 21. Jahrhundert. Und das ist, was Frau Schenk meint, ist mir das eine, was sie nach außen transportiert, ist das andere. Und sie kann sich gerne mit mir auf ein Podium treffen. Wir können gerne darüber diskutieren, ob es wirklich wichtig ist, Jugendliche von der Straße zu holen mit Unterstützung oder ob wir darüber diskutieren, wie Frau Schenk das in ihrer Achtung sieht.
Wie würden Sie denn selber Ihren Führungsstil beschreiben?
Ich bin ein Macher, ich mache die Ärmel hoch, ich bewege mich da, ich habe einen klaren Plan. Wir sind ein Team, ja, ich bin sicherlich der vorne dran steht. Aber alle Leute, die mit mir arbeiten, alle Leute, also Christian Breuer, Frank Bornstein, Herr Molin, Nadine Seidenglanz, alle die Bente Kraus, alle die jetzt dazugekommen sind, alle, Sven Kielmann als neuer Sporttechniker, Direktor und so weiter, machen das alles ehrenamtlich, freiwillig. Sie machen das, weil sie den Verband retten wollen.
Aber Sie sagen, Herr Große, darf ich da kurz einhaken? Sie sagen selber ja deutlich und auch recht unverblümt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich.
Ist doch immer so. Ja, nochmal, so? Sie können den Verband nicht kommunhaft führen. Sie können doch nicht jedes Mal für eine Entscheidung alle Mitglieder irgendwo hinholen und sagen, wir haben 80 Leute, die was zu sagen haben und 80 Leute brauchen wir. Wir haben ein klares Konzept vorgelegt und zwar als ich war der Einzige, der ein Konzept vorgelegt hat, ja, im Übrigen. Und dieses Konzept haben die Mitglieder und die Vereine gelesen, haben mich befragt, haben uns eingeladen, haben mit uns darüber gesprochen, haben uns ein klares Votum gesprochen. Ich meine, wo sind denn die anderen Kritiker mit ihrem Weg? Welche Lösung hat denn Frau Schenk? Welche Lösung hat denn Herr Geisreiter? Welche Lösung hat denn Frau Freitag für die Mischte in der DSG? Welche Lösung außer unsachliche Kritik?
Vielleicht gibt es ja, ich führe mal Moritz Geisreiter an, den Athletensprecher, der ja als Sprachrohr für sicherlich auch viele Stimmen in ihrem Verband sich hergegeben hat, um diese Kritik zu bündeln und zu äußern und sich ihnen gegenüber auch gestellt hat. Er fühlt sich in die Ecke an den Pranger gestellt. Sie haben ihn ja öffentlich in einer der letzten Pressekonferenzen benannt als einzigen Kritiker. Vielleicht herrscht ein Klima der Angst?
Das ist lächerlich. Tut mir leid. Echt, wirklich, wenn wir haben gesprochen, wir haben klar uns dazu positioniert. Wenn das Austauschen von Meinungen, egal wie konträr sie sind, mit mir kann jeder sprechen, mit mir spricht im Übrigen auch jeder. Und die Leute, die mich seit Jahren kennen, sollen erstmal mit mir sprechen. Und jeder, der nicht mit mir gesprochen hat, soll nicht von Angst, von Bedrohung, von irgendwas reden. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich zu jedem Gespräch auf jeder Ebene bereit bin. Und deshalb freue ich mich auch sehr, dass ich eben doch nach meiner Wahl heute logischerweise, wie zugesagt, von der Fraktion der Linken eine Einladung in den Sportausschuss bekommen werde, wo ich auch hingehen werde, um damit wir so. Und nochmal, Moritz kann jederzeit mit mir sprechen. Und wenn er sich in die Ecke gespielt hat, er war heute nicht da, er hat sich nicht gestellt. Wo war er heute? Warum hat er nicht seine Bedenken der Mitgliederversammlung offengelegt? Warum hat er es nicht gemacht?
Das hat er doch mit Ihnen persönlich gemacht.
Nein, das hat er insofern nicht gemacht. Und weil wir das gesagt haben, ist es einfach so, wir haben natürlich angefangen zu sprechen. Wir werden auch weiter sprechen. Aber nochmal, deshalb, weil wir eben miteinander reden und weil wir auch miteinander streiten, was gehört dazu, ist es ja nicht so, dass ich Moritz seine Arbeit nicht achte. Es geht aber darum, ist die Frage, was ein Athletensprecher, wen vertritt denn ein Athletensprecher?
Na, ich hoffe doch alle Athletinnen und Athleten in Ihrem Verband.
Da irren Sie leider. Das ist leider nicht so. Ich kenne selber 7 Athleten, für die er nicht spricht.
Herr Große, was ich nicht verstehe, inhaltlich klingen ja Ihre Ansätze sehr fortschrittlich, gut, überzeugend. Sie benennen strukturelle Schwachpunkte, wollen alte Seilschaften und Pöstchenschieberei beenden, sich um Good Governance kümmern und die Sportart durch finanzielle Anreize eben auch, haben Sie gesagt, für den Nachwuchs wieder attraktiv machen. Das alles spricht ja eigentlich für sich, aber man hat den Eindruck, Sie selbst haben nicht genug Vertrauen in die Überzeugungskraft dieser Punkte, wenn Sie eben im Nachsatz immer wieder vermitteln, man muss Ihnen und Ihrer Führung quasi bedingungslos folgen.
Da muss man nicht. Man kann auch was anderes machen. Also jeder kann, jedem ist es freigestellt, das zu tun. Heute sind mir 80% gefolgt.
Richtig. Und was passiert mit den anderen 5, die mit Nein gestimmt haben und 12 Enthaltungen?
5 Gegenstimmen bei 8. Nochmal, bei der ist ein Riesenerfolg. Und es wird immer Gegenstimmen geben. Also nochmal, damit kann ich wirklich locker leben. Und es jedem recht zu machen, ist eine Kunst, die niemand kann. Sie kennen dieses Sprichwort.
Nichtsdestotrotz müssen möglicherweise diejenigen jetzt zittern, die sich eben enthalten haben oder Gegenstimmen gegen Sie angeführt haben?
Warum? Wovor?
Naja, ich habe ja vorhin schon mal zitiert, dass es immer wieder Menschen gibt, Sie haben den Sportausschuss benannt, da können wir gerne auch nochmal drüber reden, die sagen, sie stören ein Klima der Angst oder sorgen für eine bedrohliche Atmosphäre in ihrem Auftreten.
Aber woran machen Sie denn das fest, dass diese Aussage überhaupt wahr ist?
Zumindest wurde ein Hausverbot im Bundestag auch schon mal gegen Sie erwirkt.
Ich weiß, und zwar, ich wurde zur unerwünschten Person erklärt, weil Frau Freitag meinte, mit mir als Demokratin nicht sprechen zu müssen. Und eine Aussage von mir, die ich gegenüber ihren Büroleitern getroffen habe, als Bedrohung empfunden hat. Und da hat sie das Recht, als Sportausschussvorsitzende den Sicherheitsdienst zu machen. Das kann sie ja machen. Da muss sie das tun. Ich werde den Sportausschuss darüber informieren, was ich zu sagen habe, was ich in den letzten 94 Tagen definitiv auch gesehen und erlebt habe. Das wird den Sportausschuss interessieren. Und Frau Freitag, das Thema ist lange vorbei. Die Einzige, die spielt, ist Frau Freitag. Ich spiele schon lange nicht mehr.
Sie vermitteln den Eindruck, ob Sie in einer Art Machtkampf stehen mit ihr.
Mit wem?
Mit Frau Freitag in einer Art Machtkampf. Bei der letzten Pressekonferenz haben Sie gesagt, Gruß an Frau Freitag, der Punkt geht an mich. Ich bekomme die Einladung in den Sportausschuss. Wenn Sie sagen, Sie wollten die Vergangenheit hinter sich lassen, müsste man das doch so gar nicht auf der Ebene weitertreiben.
Ich habe dieses Spiel gar nicht angefangen. Frau Freitag hat gesagt, ich bekomme nie eine Einladung in den Sportausschuss. Damit beginnt das Spiel. Und nochmal, wenn Frau Freitag sich vor 11 Jahren zum Fall Pechstein nach Fakten geäußert hätte, dann hätten wir gar keine Diskussion gehabt. Frau Freitag hat es bis heute nicht notwendig gehabt, bis heute nicht, die Faktenlage im Fall Pechstein zu akzeptieren und sich zu entschuldigen. Ganz einfach. So wie es der DOSB gemacht hat. Das ist die Aufgabe einer Sportausschussvorsitzenden für ihre erfolgreichste Winterolympionikin. Das wäre in Gänze demokratisch.
Wir verfolgen das weiter. Ich würde gerne von Ihnen noch wissen, Herr Große, es gibt ja nicht nur an Ihrem Führungsstil und Ihren Umgangsformen immer wieder auch noch Kritikpunkte, dass es eben einen Interessenskonflikt durch Ihre Beziehung mit Claudia Pechstein gäbe. Sie wollen einen Neuanfang setzen auf die Jugend, sagen Sie, und Ihre Partnerin als Teamcaptain ein. Wie passt das zusammen?
Das passt sehr gut zusammen.
Wie denn?
Wir haben natürlich nicht so viel Auswahl im Moment bei den Damen noch nicht. Wenn sie mich in 4 Jahren fragen werden, kann ich ihnen mehr dazu nennen. Aber heute ist es so, wir müssen auch mit den Sportlerinnen arbeiten, die da sind. Claudia Pechstein ist in dem Leistungsgefüge die Beste noch. Michelle Uhrig, Viktoria Stürnemann und Josie Hoffmann kommen hinterher. Diese Sportler brauchen Führung, wollen Führung, wollen nach Mitarbeitern, haben sich bereit erklärt, diesen Weg zu gehen. Das passt sehr, sehr gut zusammen. Und Erfahrung einer 5-fachen Olympiasiegerin, wenn sie die nicht mitnehmen wollen, wir nehmen die mit.
Matthias Große war das, der neue Präsident der Deutschen Eisschnelllaufgesellschaft, hier im Deutschlandfunk-Interview. Das findet sich zum Nachhören und Nachlesen nachher auch auf unserer Webseite und in unserer Audiothek. Und unterdessen ist Borussia Dortmund per Elfmetertor durch Erling Haaland mit 2:0 in der 54. Minute gegen Gladbach in Führung gegangen. US-Präsident Donald Trump ist selbst ein passionierter Golfspieler. Er besitzt mehrere Plätze und misst sich dort auch gerne, am liebsten natürlich, um als Sieger am Ende dazustehen. Was seine Spielweise, er lügt und betrügt, sagt der Journalist Rick Riley, mit seinem Charakter zu tun hat. Das hat sich in einem Buch dargestellt, das Jürgen Kaiber für uns gelesen hat.
Seit der Amtsübernahme von Donald Trump haben die Fact-Checker der Washington Post über eine seiner Eigenarten beharrlich Buch geführt. Im Juli meldeten sie einen Zwischenstand. Der amerikanische Präsident hatte die Marke von insgesamt 20.000 falschen und irreführenden Behauptungen übertroffen. Das Etikett klingt milde, denn bei so vielem, was der Mann im Weißen Haus bei Pressekonferenzen und Wahlkampfreden von sich gibt, verbiegt er einfach wahllos wichtige Fakten und verdreht die Realität. Für dieses Spiel mit der Wahrheit haben Psychologen einen Begriff geprägt. Sie nennen es eine krankhafte narzisstische Persönlichkeitsstörung. Wie die im Alltag abläuft, kann kaum jemand so gut beschreiben wie der amerikanische Sportjournalist Rick Riley. Und zwar in einem Buch, das vor einem Jahr im Original erschien und soeben auf Deutsch herauskam. Titel: Der Mann, der nicht verlieren kann. Es porträtiert Trump im Umgang mit seiner größten Passion, dem Golfspiel. Einem hervorragenden Gradmesser, um einen Menschen zu beurteilen. Wer hier betrügt, so hat der Golf-Grand-Seigneur Arnold Palmer mal gesagt, der betrügt auch im richtigen Leben.
Das Buch liefert einen humorvollen und gleichzeitig fantastischen Ansatz, um zu erklären, wer Trump ist. So wie er mit Golf umgeht, so geht er mit allem um.
Wozu gehört? Trump besitzt 17 Golfplätze weltweit und spielt am liebsten nur dort. Jede Anlage trägt seinen Nachnamen und jede spielt Geld aus der Staatskasse ein, wenn er dort mit einer riesigen Entourage aus Sicherheitspersonal und Adjutanten anreist. Das passierte seit dem Amtsantritt Januar 2017 übrigens fast 300 Mal. Punkt 2. Trump spielt nicht nach dem Ehrenkodex, an den sich normale Spieler halten. Der besagt, weil es keine Schiedsrichter gibt, muss sich jeder bei Regelverstößen selbst bestrafen. Das Spiel lebt davon, dass seine Akteure absolut ehrlich sind. Rick Riley im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.
Man nehme die Covid-Pandemie. Das ist für Trump genauso wie Golf. Er will die niedrigsten Zahlen haben. Also schummelt und lügt er und besticht Leute, um das zu erreichen.
Was Riley penibel nachrecherchiert hat, als er sich von Caddies und Gegnern erzählen ließ, wie er das macht. Sein offizielles Handicap? 2,8, das Niveau von erstklassigen Amateuren und ein Wert, der keiner kritischen Überprüfung standhalten würde. Noch grotesker, auf einigen seiner Plätze hat Trump sogar Clubmeisterschaften gewonnen, an denen er gar nicht teilgenommen hat. Der Journalist, der mehrere Jahrzehnte lang Reportagen und Essays für Sports Illustrated schrieb und später für den Fernsehsender ESPN arbeitete, hatte einst selbst das zweifelhafte Vergnügen, mit Trump zu spielen.
So when I played with him, for instance, he probably took 7 mulligans.
Auf der Runde hat er sich bestimmt 7 Mulligans zugestanden. Fehlschläge, die er nicht mitgezählt hat. Er hat vor einem Grün den Ball aufgehoben und behauptet, den Schlag hätte er garantiert eingeloggt. Seine Caddies haben extra Holzstifte dabei, sogenannte Tees, mit denen er im tiefen Gras neben dem Fairway den Ball höher legen kann. Und sie legen Bälle an Stellen aus, von denen er viel besser weiterspielen kann.
Alles klare Regelverstöße übrigens. Rileys Buch war 4 Wochen auf der Bestsellerliste der New York Times und hat in den USA mehr als 100.000 Exemplare verkauft und damit erheblich mehr eingespielt als die $20, die er Trump am Ende der Runde als Wetteinsatz geben musste, weil er gegen einen Gegner, der so intensiv betrügt, nicht gewinnen konnte. Trotzdem würde sich der Journalist im Falle eines neuerlichen Wahlsiegs am liebsten aus Amerika absetzen. Gewinnt Biden im November, wird er den Namen Trump möglichst nie wieder zu Papier bringen und ausgelassen feiern, dass ein Albtraum zu Ende ist.
Man wird mir Steine in die Taschen stecken müssen, damit ich nicht abhebe. Ich werde fremde Menschen küssen, auf meinem Dach herumtanzen und das Leben wieder genießen. Denn die letzten Jahre waren wirklich deprimierend. 20.000 Lügen. Und die Leute glauben die auch noch.
Bis dahin empfiehlt sich als Überbrückung für alle anderen die Lektüre seines Buches. Denn Riley kann hervorragend schreiben und er verfügt über einen großartigen, oft bissigen Humor.
Der Mann, der nicht verlieren kann, Jürgen Kaiber, rezensierte dieses Buch und Astrid Rawohl sagt Danke fürs Zuhören.